Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Sendereihe. Von heute an steht für einige Wochen das alttestamentliche Buch Hiob im Mittelpunkt. Auch wer sich mit der Bibel kaum auskennt, wird den Namen Hiob schon einmal gehört haben. Hiob, das ist jener Mann, der eine Schreckensnachricht nach der anderen bekommt. Deshalb spricht man auch von einer Hiobsbotschaft, die einen unerwartet treffen kann. Bewundernswert an Hiob ist jedoch, wie er mit einer ganzen Reihe von Schicksalsschlägen umgeht. Statt zu verzweifeln, begegnet er ihnen mit Glaubensstärke und Gottvertrauen. Das Buch Hiob ist ein bemerkenswertes Buch, das sich durch manche Eigenheiten von den anderen Büchern des Alten Testaments deutlich unterscheidet. Es ist das erste der poetischen Bücher, zu denen auch die Psalmen, die Sprüche Salomos und der Prediger Salomo sowie das Hohelied gehören. Auch die Klagelieder kann man dazu zählen. Die Bezeichnung poetische Bücher bezieht sich in erster Linie auf die Form und soll nicht andeuten, dass wir es hier mit einem besonders fantasie- und stimmungsvollen Inhalt zu tun bekommen. Die Bezeichnung poetisch heißt auch nicht, dass das Buch Hiob rhythmisch gegliedert ist. Dagegen treffen wir, wie so häufig in der hebräischen Poesie, auf einen sogenannten Parallelismus. Das heißt, dass Sätze oder Satzteile auf eine charakteristische Art und Weise wiederholt werden. In Kapitel 3 heißt es etwa: Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Beide Fragen bedeuten im Grunde dasselbe, nur die Formulierung ist unterschiedlich. Gleiches gilt für den Satz: Der Herr sei gepriesen, allein meinem Gott gehört mein Lob. Die erste und die zweite Satzhälfte bilden einen Parallelismus, weil die zweite Satzhälfte nur eine erweiterte Variante der ersten Satzhälfte ist. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Buch Hiob in Poesieform verfasst wurde, sind die Dialoge, die Hiob mit seinen Freunden und Bekannten führt. Sie bestehen aus Rede und Gegenrede. Und selbst wenn sich Gott zu Wort meldet, geschieht das in Form einer Rede. Der Verfasser des Buches Hiob ist nicht bekannt. Als mögliche Autoren hat man Hiob selbst in Erwägung gezogen, aber auch Mose, Salomo und Esra. Ebenso Elihu, der zu denen gehört, die Hiob trösten wollen. Er taucht erst in Kapitel 32 auf. Als er die Unbeholfenheit der anderen wahrnimmt, stellt er die Frage: Und da sollte ich warten, weil sie nicht mehr reden, weil sie dastehen und nicht mehr antworten? Und dann äußert er sich folgendermaßen: Auch ich will mein Teil antworten und will mein Wissen kundtun. Dass Elihu sein Wissen kundtun will, deuten manche Bibelausleger als Hinweis darauf, dass er der Verfasser des Buches Hiob ist. Dieser Auffassung kann ich mich allerdings nicht anschließen. Meines Erachtens hat Elihu sein Wissen allein dadurch kundgetan, indem er sich nach den anderen Männern zu Wort gemeldet und die Unterhaltung fortgesetzt hat. Letztlich wissen wir also nicht, wer das Buch Hiob verfasst hat. Ja, es ist nicht einmal bekannt, zu welcher Zeit die Hauptperson dieses Buches, nämlich Hiob, gelebt hat. Des Weiteren ist unbekannt, wo er gelebt hat. Zwar heißt es in Kapitel 1, Vers 1, es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob, doch wo sich dieses Land befand, weiß keiner. Damit entzieht sich die Gestalt des Hiob allen Versuchen, sie zeitlich und geografisch präzise einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation zuzuordnen. Ich persönlich nehme an, dass das Buch Hiob zur Zeit der Erzväter geschrieben wurde. So könnte es durchaus sein, dass Hiob den Stammvater Israels, also Jakob, gekannt hat. Tatsache ist, dass es im Buch Hiob keinen Bezug auf das Gesetz des Mose gibt und dass auch kein Ereignis aus der Zeit der Wüstenwanderung erwähnt wird. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass das Buch Hiob bereits vor dem zweiten Buch Mose entstanden ist. Folgende Argumente sprechen aus meiner Sicht dafür, dass Hiob zur Zeit der Erzväter gelebt hat. Erstens die Lebenszeit von Hiob. In Kapitel 42 ist zu lesen, und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Hiob erreichte also ein stattliches Lebensalter. Da wir aus der Bibel wissen, dass die Menschen zur Zeit der Erzväter sehr lange gelebt haben, würde es mich nicht wundern, wenn auch Hiob dazugehörte. Zweitens, Hiob nahm in seiner Familie die Funktion eines Hohenpriesters wahr. Eine Priesterschaft oder eine alttestamentliche Gemeinde bestehend aus dem Volk Israel werden nicht erwähnt. Darum kann man vermuten, dass die Ereignisse, von denen das Buch Hiob handelt, zu einer Zeit stattgefunden haben, bevor das Priestertum ins Leben gerufen wurde. Drittens, Eliphas, einer von Hiobs Freunden, die ihn zu trösten versuchen, stammte von Esau ab. Im ersten Buch Mose kann man nachlesen, und so heißen die Söhne Esaus, Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus, und Reguel, der Sohn Basemats, der Frau Esaus. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass auch Hiob, ein Freund des Eliphas, ein Zeitgenosse Esaus und damit auch seines Bruders Jakobs gewesen ist. Das Buch Hiob ist im Grunde ein großartiges philosophisches Werk. Der Begriff Philosophie bedeutet ja aus dem Griechischen übersetzt Liebe zur Weisheit. Und tatsächlich wird das Buch Hiob auch zur sogenannten Weisheitsliteratur des Alten Testaments gezählt. In ihm geht es um viele grundsätzliche Fragen des Menschseins, die sich nur beantworten lassen, wenn Gott die nötige Weisheit dazu schenkt. Hierzu 5 Punkte. Erstens wirft das Buch Hiob die Frage auf, warum Menschen, die nichts Böses getan haben, leiden müssen. Oder um genau zu sein, das Buch Hiob benennt einen von mehreren möglichen Gründen, warum es so ist. Allerdings bin ich im Gegensatz zu anderen Bibelauslegern nicht der Meinung, dass das Leid der Gerechten das Hauptthema des Buches Hiob sei. Zweitens, das Buch Hiob weist die Anschuldigungen des Satans gegen die Menschheit zurück. Der Satan versucht nämlich, die Menschen vor Gott schlecht zu machen, sie gewissermaßen bei ihm anzuschwärzen. Sein Ziel ist es, dass sich Gott von ihnen abwendet und sie verloren gehen. Drittens, das Buch Hiob schildert, wie ein Mensch seine tiefsten Beweggründe durchforstet und sein eigenes Handeln hinterfragt. Viertens, das Buch Hiob lehrt uns, dass es sich lohnt, geduldig zu sein. Deshalb heißt es im neutestamentlichen Jakobusbrief, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob Hiob wirklich geduldig gewesen ist, fällt mir die Antwort darauf eher schwer. Zum Ende des Buches hin werden wir darauf noch zu sprechen kommen. Fünftens möchte ich jedoch behaupten, dass es im Buch Hiob ganz wesentlich um die Bußfertigkeit eines Menschen geht. Falls Sie das Buch Hiob schon einmal durchgelesen haben und anderer Meinung sind, dann empfehle ich Ihnen, die Sendungen zum Buch Hiob bis zum Schluss mitzuverfolgen. Dann werden Sie mir vermutlich recht geben. Wenn wir an die Bußfertigkeit eines Menschen denken, an seine Bereitschaft zur inneren Umkehr, dann fallen uns meistens erstmal Persönlichkeiten ein, die ursprünglich ein sündhaftes Leben geführt haben. Zum Beispiel Manasse, der Sohn Hiskias. Er war der wohl gottloseste König des Südreiches Juda. Er baute dem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn, so der Bericht im 2. Buch der Könige. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen und achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. Außerdem verführte er das Volk und vergoss viel unschuldiges Blut. Aber schließlich hat Manasse Buße getan, hat alle Götzen beseitigt und das Volk zum Gehorsam gegenüber Gott aufgerufen. Eine solche Art von Bußfertigkeit haben wir meistens vor Augen, wenn wir über dieses Thema Bußfertigkeit nachdenken. Eben wie aus einem sündhaften Menschen ein gottesfürchtiger Mensch wird. Aus neutestamentlicher Sicht fällt mir dazu Saulus von Tarsus ein, der damals zu den größten Feinden des Christentums gehörte. Und Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts machte ein gewisser Franz von Assisi von sich reden. Aus dem Edelmann mit ausschweifender Lebensweise wurde ein Vorbild an Bescheidenheit und Demut. Wenn wir dagegen auf das Buch Hiob blicken, entdecken wir eine ganz andere Art von Bußfertigkeit. Denn Hiob ist alles andere als ein Tunichtgut, der gegen Gott gesündigt hat. Vielmehr gehört er zu den rechtschaffensten Menschen. Und dennoch wird er uns als jemand vorgestellt, der vor Gott Buße getan hat. Ja, der Buße auch wirklich nötig hatte. Im letzten Kapitel des Hiob-Buches wird berichtet, wie er schließlich Gott gegenüber zu der Erkenntnis kommt: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Dass ein gläubiger Mensch zu einer solchen Schlussfolgerung kommt, sollte uns zu denken geben. Offenbar müssen wir uns mit den Augen Gottes sehen, um zu erkennen, dass es mit unserer eigenen Gerechtigkeit nicht weit her ist, sondern dass wir es nötig haben, Buße zu tun. Ein Teil des Buches Hiob besteht aus einem gigantischen, weit ausholenden Drama, das Himmel und Erde umfasst. So bekommen wir Einblicke in den Hofstaat Gottes und erfahren etwas über die Herkunft des Satans und über seinen Einfluss auf die Menschen. Inmitten dieses Dramas versucht Hiob, ein Mensch wie Sie und ich, sein Leben zu meistern. Ohne Zweifel ist Hiob eine historische Person, die in verschiedenen Büchern des Alten und des Neuen Testaments Erwähnung findet. Dass Hiob auch in der modernen Literatur, in Bühnenstücken und sogar in einigen Filmen als zentrale Figur vorkommt, hängt damit zusammen, dass die Frage nach dem Leid meistens in den Mittelpunkt gestellt wird. Und die treibt die Menschen auch heute noch um. Doch, wie ich vorhin schon herausgearbeitet habe, zeigt uns das Buch Hiob einen Mann, der sehr bewusst mit Gott lebte und eigentlich keinen Fehler an sich fand, der dann aber doch erkennen musste, dass er vor Gott Buße tun muss. Dieser Gedanke kommt praktisch in allen modernen Varianten des Hiob-Dramas zu kurz. Und zwar, weil sich der moderne Mensch nicht als derjenige sehen will, der es nötig hat, vor Gott die Knie zu beugen. Ja, der moderne Mensch weigert sich, die Verantwortung für seine Schuld und für sein Versagen auf sich zu nehmen und Gott um Vergebung zu bitten. Ganz im Unterschied zu Hiob. Hiob war sich der Gegenwart Gottes bewusst und vertraute ihm. Trotzdem hat Gott ihn tüchtig in die Mangel genommen, wie wir noch sehen werden. Ja, Gott hat Hiob alle seine Sicherheiten genommen, um ihn wieder und noch näher zu sich, zu Gott zu bringen. Ich habe den Eindruck, dass gelegentlich auch der moderne Mensch, allerdings auf eine ganz eigene Art und Weise, in die Mangel genommen wird. Trotz des hohen Lebensstandards, den viele genießen können, trotz aller technologischen und medizinischen Errungenschaften, gleichen viele Leute einem Stück Treibholz, das auf einem riesigen Ozean schwimmt und das nicht weiß, wohin die Reise geht. Das kann einem natürlich Angst machen. Aber nur verhältnismäßig wenige Menschen sind aufgrund dessen bereit, Buße zu tun und Gott darum zu bitten, das ziellose Treiben zu beenden und dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben. Soweit diese Einführung in das alttestamentliche Buch Hiob. Hören Sie nun aus Kapitel 1 den ersten Vers. Er lautet: Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Das Land Uz befand sich wahrscheinlich irgendwo im vorderen Orient. Genaueres ist jedoch nicht bekannt. Allerdings wird im ersten Buch Mose Kapitel 10 ein Mann mit Namen Uz erwähnt. Er sei ein Sohn Arams gewesen, der wiederum ein Sohn Sems gewesen ist. Im ersten Buch Mose Kapitel 22 kommt noch ein weiterer Mann mit Namen Uz vor. Dabei handelt es sich um den erstgeborenen Nahors, der seinerseits Abrahams Bruder war. Der römische Geschichtsschreiber Josephus wiederum behauptet, dass Uz der Gründer der Altstadt von Damaskus gewesen sei, eine der ältesten ständig bewohnten Städte der damaligen Welt. Also kann es durchaus möglich sein, dass Hiob irgendwo in der syrischen Wüste gelebt hat. In dieselbe Wüste hat übrigens Jesus Christus später den Apostel Paulus geschickt, zum Zwecke eines weiterführenden Studiums sozusagen. Auch im übertragenen Sinne schickt Gott viele seiner Kinder zwischendurch mal für einige Zeit in die Wüste, um sie dort zu erziehen. Das heißt, er lässt sie auf mancherlei Weise spüren, was es heißt, auf ein leichtes Leben zu verzichten. So gesehen kann sich ihr Land Uz ganz woanders befinden als mein Land Uz. Doch ganz egal, wo auch immer Gott Ihnen oder mir begegnet, die Lektionen, die er uns erteilen will, sind nicht immer angenehm, aber immer zu unserem Besten. In Vers 1 unseres Bibeltextes wird ausdrücklich betont, dass Hiob ein rechtschaffener Mann war. Das heißt, er war ohne moralische Makel. Und er war fromm, setzte also alles daran, von den Maßstäben Gottes nicht abzuweichen. Des Weiteren wird er als gottesfürchtig bezeichnet, will sagen, er war sich der Majestät Gottes durch und durch bewusst. Er verehrte den Herrn und unterwarf sich ihm. Er mied das Böse und lehnte alles ab, was dem Wesen Gottes widerstrebte. Diese Bewertung Hiobs wird später von Gott persönlich dem Satan vorgehalten. Das heißt, Gott bestätigt die positiven Eigenschaften Hiobs. Und damit zeigt sich, dass die Freunde Hiobs, die bei ihm zu Besuch kommen werden, ihn völlig zu Unrecht beschuldigen, er sei ein heimlicher Sünder. Ich komme nun zu den Versen 2 und 3. Dort heißt es über Hiob: Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter, und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Hiob hatte also eine große Familie mit 10 Kindern. Er war sehr wohlhabend und allen seinen Lieben ging es materiell gesehen ausgezeichnet. Unter anderem besaß er auch 3000 Kamele für den Transport von Personen und Gütern und 500 Eselinnen für die Milchproduktion. Eselsmilch galt zu seiner Zeit als eine Delikatesse, auf die ich allerdings gut und gern verzichten kann. Die Bemerkung in Vers 3, dass Hiob reicher war als alle, die im Osten wohnten, deutet an, dass er der John Rockefeller dieser Region war. Vers 4. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Hause an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Auch dieser Vers deutet auf ein Leben in Wohlstand und ohne Sorgen hin. Hiobs Söhnen schien es rundum gut zu gehen. Doch sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass Hiobs Charakter und seine Persönlichkeit nicht in erster Linie von seinem Reichtum abhingen, sondern davon, dass er, Vers 1, ein frommer, rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann war, der das Böse mied. Vers 5. Und wenn die Tage des Mahles um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte: Meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. So tat Hiob alle Zeit. Lassen Sie mich an dieser Stelle die Verse 1 bis 5 noch einmal zusammenfassen. Die moralische und die geistliche Charakterfestigkeit von Hiob hatten sich in einer gesicherten und behüteten Welt entwickelt. In Vers 2 war von seinem Kinderreichtum die Rede und in Vers 3 wurde sein riesiger materieller Besitz beschrieben. In Vers 4 haben wir erfahren, dass der Friede in seiner Familie zu Hiobs Glück und Zufriedenheit beigetragen hat. Und in Vers 5 haben wir schließlich erklärt bekommen, dass seine moralische Reife aus seiner tiefen Gottesfurcht erwuchs. Sie fand ihren Ausdruck in der Feier eines häuslichen Gottesdienstes, bei dem er auch stets für die Rechenschaft seiner Söhne betete. Seine regelmäßigen Opfer waren sozusagen eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass seine Kinder gegen Gott gesündigt haben könnten. Ein wenig seltsam mutet allerdings an, dass er anscheinend nur Opfer für sie, aber nicht für sich selber darbrachte. Ob er wohl den Eindruck hatte, dass er es nicht nötig hätte? Möglicherweise dachte er, dass zwischen ihm und Gott alles in Ordnung sei. Dagegen nahm er an, dass seine Söhne und wohl auch seine Töchter Gott vielleicht nicht mehr so nahe wären, wie sie es eigentlich sein sollten. Und deshalb brachte er für sie Opfer dar. Wie schon ganz am Anfang der Sendung erwähnt, war Hiob sozusagen der Hohepriester seiner eigenen Familie. Wenn ich an manche Eltern heutzutage denke, die sind wirklich arm dran. Denn sie schleppen sich mit Problemen ab, die sie selbst nicht lösen können. Hiob dagegen wusste, wohin er mit seinen Sorgen gehen konnte. Wie immer an dieser Stelle lade ich Sie herzlich dazu ein, auch die nächste Folge der Sendereihe durch die Bibel einzuschalten. Dann erfahren Sie, mit welchen Problemen es Hiob schon bald zu tun bekommt. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.